Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn die Aktienmärkte, so wie in den letzten Wochen geschehen, aus scheinbar unerfindlichen Gründen auf neue Allzeithochs steigen, obwohl doch die Nachrichtenlage scheinbar diametral dagegen steht, dann kommen Privatanleger gerne zu dem Schluss, dass es Insiderinformationen gegeben haben muss. Wieder mal waren es die Kleinanleger, die hier das Nachsehen hatten, die Großen an der Wall Street haben verdient. Genau solche Informationen, die alles andere als geheim sind, die aber auch nicht so spektakulär erscheinen, dass sich viele Privatanleger damit befassen. Genau solche Insider-Informationen möchte ich heute mit euch teilen. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Heute geht es um Informationen darüber, warum Aktienmärkte steigen, obwohl sie es scheinbar nicht sollten. Ich nehme mir sehr gerne die Zeit, um heute über das Thema Liquidität zu sprechen, denn es ist noch immer eines der am stärksten unterschätztesten von Kleinanlegern, von Privatanlegern. Und das vermutlich, weil man Liquidität nicht so gut sehen kann. Das ist so ein bisschen wie Radioaktivität. Wenn dir jetzt irgendjemand sagen würde, guck mal, da vorne steht ein bewaffneter Mensch oder ein Raubtier, ja, dann würden wir das auch selbst sehen und dann würden wir, ob nun schreiend oder nicht, ist so ein bisschen Persönlichkeitsmerkmal, dann würden wir sofort Reis ausnehmen. Wenn dir aber jemand erzählt, weißt du was, um uns herum ist gerade eine erhöhte Radioaktivität, dann drehst du dich hin und her und sagst, oh, ich wusste, der Tag wird heute nicht so gut. Aber kaum eine panische Reaktion. Warum? Weil du Radioaktivität nicht sehen kannst. Ist vielleicht ein bisschen ein komisches Bild. Aber genau so ist das mit Nachrichten auf der einen Seite und mit Liquidität auf der anderen Seite. Wie viele Anleger? Ihr seid einfach die beste Community der Welt. Deswegen wird es euch vielleicht auch nicht so betreffen. Aber wie viele Anleger werden sich wohl in den letzten Wochen gefragt haben, sag mal, neue Allzeithochs? Bitte. Es gab ja nun gar keinen Grund dafür. Guck dir doch mal die Nachrichten an. Und selbstverständlich, das möchte ich an dieser Stelle hier auch mal sagen, Insider-Informationen gibt es auch in illegaler Art und Weise. Die meine ich heute natürlich nicht. Also Informationen, die man eigentlich nicht verwenden dürfte. Und wir sind uns alle einig, in der WhatsApp-Gruppe von Donald Trump zu sein. Das habt mal beim Vermögensaufbau, da gibt es ja klare Statistiken, das ist keine Annahme, das hat mal geholfen. Aber die Informationen, über die ich heute spreche, die sind für uns alle verfügbar und die hätten mir Auskunft darüber geben können, ob ich damit rechnen muss, dass der Aktienmarkt jetzt stark einbricht. So wie zum Beispiel im Jahr 2022. War ja auch so, war ja nicht jeder, das haben ja nicht alle gesagt, oh, dieses Jahr geht's bergab. Da gab es aber relativ früh Anzeichen dafür. Und das Thema Liquidität ist deshalb auch so unterschätzt, weil es so ein bisschen kompliziert klingt. Es ist aber nicht kompliziert. Und ich nehme mir heute am Samstag ganz bewusst kurz die Zeit, um über die drei Arten der Liquidität zu sprechen. Das ist nicht so spektakulär wie neue Kursziele für irgendwas wie der Crash oder Kaufsignal. Ich verstehe das schon vollkommen. Nur das ist die Grundlage dessen, auf dieser Basis bewegen sich Aktien aufwärts und abwärts. Und wenn man das überprüft, bevor man ein eigenes Setup entwickelt, einen eigenen Plan, das ist eine absolute Notwendigkeit. Wenn ihr also eigene Pläne an der Börse entwickelt, also ich freue mich natürlich auch, wenn ihr sagt, nee, wir lassen dich das machen. Wir folgen gerne deinem Kanal, wir folgen gerne dem Report. An der Stelle bitte, ja, 200.000 ist was? Eine Durchgangsstation auf dem Weg zu 300.000. Also bitte jetzt diesen Kanal abonnieren und am besten die Alarmfunktion einschalten. Dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, wenn das nächste Video hochgeladen ist. Wer traut sich denn heute bitte noch, mitten in einer Erfolgsserie zu sagen, jetzt machen wir mal ein Video über Wissen. Aber es ist das Wissen schlechthin. Lo, wir steigen ein. Märkte steigen und fallen. Und natürlich morgens die Reaktion ist dann schon, Straße von Hormuz ist offen, sie ist wieder geöffnet und ich werde demnächst auch im Report mal, man kann Donald Trumps Verhandlungstaktik, wollen wir es so nennen, kann man durchaus noch einordnen, aber muss sie ein bisschen anpassen im Vergleich zu früheren Herangehensweisen. Die Variable, über die ich heute sprechen möchte, heißt Liquidität. Und das klingt erstmal so, als wäre es eine einfache Sache. Liquidität hat man oder hat man nicht. Aber die drei verschiedenen Formen von Liquidität zu kennen, macht wahrscheinlich den Unterschied aus zwischen Erfolg an der Börse und ich laufe irgendwie nur hin und her und höre mir an, was andere sagen und versuche mir dann daraus irgendwas zusammenzureimen. Also wenn ein Großteil der YouTuber bullish ist, dann ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist ganz konkret im Übrigen. Also es wird hier nicht nur theoretisch bleiben. Man wird auch verstehen, warum Gold scheinbar ja ein Krisenmetall ist, aber so unmittelbar immer reagiert auf die verschiedenen Stimmungslagen. Und dann geht es auch noch um einen Termin am 1. April 2026. Da ist nämlich etwas in Kraft getreten, was viele Anleger vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Die Zentralbankliquidität, das ist der erste Kanal. Das ist die bereinigte Bilanz der Notenbanken. Also sprechen wir jetzt erstmal über die Federal Reserve. Das klingt technisch, aber im Kern ist Folgendes gemeint. Wenn die Fed Anleihen kauft, und damit Geld in das System pumpt, dann steigt die Liquidität, QE. Wenn sie Anleihen verkauft oder auslaufen lässt, dann sinkt sie. Aber die reine Bilanzsumme allein, die ist irreführend, weil gleichzeitig natürlich wie bei jeder Bilanz gegenläufige Positionen existieren. In dem Fall ganz wesentlich das Treasury General Account. Das ist sowas wie das Girokonto der US-Regierung bei der Fed. Und dann noch die Reverse Repo. Fazilität, das ist etwas, was, das klingt kompliziert, bitte hört euch das bis dahin an. Wenn ihr jetzt aussteigt, dann verpasst ihr den wichtigsten Teil, denn das ist etwas, was Hedgefonds sehr gerne nutzen. Das, genau das sorgt dafür, dass überschüssiges Geld wieder aus dem Markt abgesaugt wird. Was zählt ist also am Ende für die Zentralbankliquidität die Nettoposition, die sie hat und die wird ausgewiesen. Was tut diese Variable, was bewirkt sie? Sie ist wie eine Schwerkraft, eine unbekannte Kraft auf die breiten Aktienmärkte. Wenn die Zentralbankliquidität netto expandiert, sich also ausweitet, dann steigt der strukturelle Boden unter Aktienpreisen. Wenn sie kontrahiert, also sich zusammenzieht, dann sinkt dieser Boden. Und damit werden dann Korrekturen wie 2022 auch wahrscheinlicher. 2022 ist sie so schnell kontrahiert wie seit 2008 beziehungsweise sogar 2001 nicht mehr. Die Verbindung ist hier ganz gut belegt. Ja? Ein großer Teil der langfristigen Bewegungen in Aktienmärkten lässt sich durch die Bewegung innerhalb der Zentralbankbilanz erklären. Ihr müsst euch das nicht vorstellen wie zwei gleichlaufende Linien, sondern eine Linie, die in eine Richtung geht und der Aktienmarkt bewegt sich drumherum um diese Linie. Aber, und das ist entscheidend, diese Variable ist relativ langsam. Das heißt, damit kann man seine Grundposition strategisch ausrichten und sagen, jo, das ist ein schwerer Tanker, das ist die Fahrtrichtung. Es ist ungeeignet für kurzfristiges Timing. Wer also im Herbst 2021 da hat, diese Liquidität begonnen, sich zu kontrahieren. Wer da das gesagt hatte, naja, wenn die Fed ihre Bilanz reduziert, dann werden die Aktienmärkte wohl fallen, dann hatte er recht, aber es hat noch fast 10 Monate gedauert, bis der Markt dann wirklich gefallen ist, weil es vorübergehend noch andere Kräfte gab, die hier überlagert haben. Die aktuelle Lage, keine aktive Kontraktion. Das heißt also, wir haben derzeit keine aggressiv-expansive Zentralbankliquidität, hatte der ein oder andere zu diesem Zeitpunkt schon mehr erwartet. Aber es gibt auch keinen Gegenwind. Und das ist der strukturelle Hintergrund, vor dem man alles lesen muss. Was bedeutet das? Das bedeutet, solange hier nichts kontrahiert, ist es unwahrscheinlich, dass der Aktienmarkt, mal abgesehen von irgendwelchen Black Swans, einfach so mal 40%, 50% oder 60% korrigiert. Dann der zweite Teil, oft missverstanden, die private Kreditschöpfung. So entsteht das Geld. Das ist Gelddrucken, wenn man immer sagt, ja, die drucken ihr eigenes Geld und so weiter. Das wird mit privater Kreditschöpfung immer gemacht. Wenn eine Geschäftsbank einem Unternehmen einen Kredit gibt, dann entsteht echtes neues Geld, was in den Umkreis kommt. Deswegen, je mehr Kreditvergabe, Das wird ja quartalsweise, teilweise monatlich bekannt gegeben. Je mehr Kreditvergabe, umso besser für den Aktienmarkt. Das kommt aber nicht aus irgendeinem Reservetopf, sondern der Buchungssatz selbst sorgt dafür, dass hier neues Geld entsteht. Das ist der private Kredit. Privat kann in dem Fall Privatwirtschaft und Privatperson ist dann in dem Fall das Gleiche. Bei einer Privatperson wird aber der Kredit ja in der Regel sofort konsumiert. Er kauft ein Haus, er kauft ein Auto. Wenn er einen Konsumkredit hat, kauft er eine Couch oder ein Handy. Sollte man natürlich nicht machen. Beim Unternehmen wird das Geld in der Regel ja investiert und nicht konsumiert. Deswegen sind Unternehmenskredite wichtiger. Lageraufbau und so weiter und so fort. Was bewegt diese Variable? Sie hat die stärkste Wirkung auf zyklische Aktienmärkte, auf Sektoren, die vom Konsumzyklus und von Investitionen und Kreditvergabe abhängen. Hier haben wir eine ganz klare Korrelation zum Russell 2000. Warum? Weil das ein amerikanischer Small Cap Index ist, der stark auf die Binnenwirtschaft ausgerichtet ist. Das heißt also, für den ist die Korrelation zu dieser Kreditvergabe viel wichtiger als die Fed-Bilanz. Ja? Wenn irgendein Unternehmen in Ohio einen Kredit nimmt und das Unternehmen daneben nimmt einen Kredit auf, um dort bei diesem Unternehmen in Ohio dann irgendwas zu kaufen oder zu bestellen, dann ist das für diese kleinen Unternehmen, ja, das können auch Mittelständler sein, natürlich viel wichtiger als das, was die Fed mit ihren Staatsanleihen macht. Aber es hängt sehr wohl daran, ob die lokale Bank überhaupt bereit ist, seine Kreditlinie zu verlängern. Warum ist das heute relevant? Weil viele Marktbeobachter im Laufe des Jahres 2025 und in den ersten zwei Monaten, bis heute eigentlich, vor einer Kreditklemme waren. Ja, Kreditklemme im privaten Sektor, habt ihr vielleicht gehört. Denn die Zinskosten sind ja so hoch, dass sich Unternehmen dann keine Kreditkosten mehr leisten können. So, das war der Gedanke. Die Daten sind derzeit anders. Die kommerzielle Kreditvergabe der Banken ist absolut stabil. Sie kontrahiert gar nicht. Das ist kein Boom, aber es ist eben auch kein Einbruch und es ist auch nicht die Basis für einen Einbruch. Solange dieser Kanal offen ist, private Kreditvergabe, sehr wichtig, etwas, worauf man immer schauen sollte, wenn die neuen Daten kommen, dann fehlt einfach der fundamentale Auslöser für einen Gewinneinbruch. Sehr häufig ist der Gedanke, hier, die Unternehmen melden einen Gewinneinbruch, die Konjunktur geht zurück. Normalerweise sinkt aber erst die Kreditvergabe. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die Konjunktur sinkt und dann kommen die Unternehmensergebnisse unter Druck. Der S&P 500 hat seit 1990 keine große Korrektur durchlaufen, solange Unternehmensergebnisse tendenziell wachsen. Ganz einfacher Zusammenhang. Deswegen schaut man darauf, ob unter dem Strich die Unternehmensergebnisse gut sind oder nicht. Kanal 3, der klingt faszinierend, weil man scheinbar nicht versteht, was dahinter kommt. Aber es ist für den kurzfristigen Handel am Markt der wichtigste. Also für das, was wir an kurzfristigen Bewegungen sehen. Von jetzt auf gleich zu nächste Woche. Der Repo-Markt. Repo steht für Repurchase Agreement, also Wertpapier-Pensionsgeschäft. Das klingt nach einem Nischeninstrument, aber das ist tatsächlich der Herzschlag, der kurzfristige Herzschlag, der darf ja nie aussetzen, bestenfalls, für fast allen institutionellen Handel. Und dort werden natürlich rein von den Volumina deutlich mehr umgesetzt, als wenn wir kleinen Privatanleger im Markt unterwegs sind. Das funktioniert so. Eine Bank oder ein Hedgefonds besitzt Staatsanleihen. Es gibt diese Anleihen kurzfristig als Sicherheit und bekommt dafür Bargeld. In der Regel über Nacht oder für wenige Tage. Und dieses Bargeld nutzt er dann, um Positionen zu finanzieren. In Aktien, in Krediten, in Rohstoffen, in Kryptowährungen. Und wenn der Repo-Markt günstig und zugänglich ist, dann sinken diese Kosten für diesen Hebel. Also es ist ein Hebel, ein zusätzlicher Hebel auf die Sicherheiten, die diese institutionellen Anleger zurücklegen bzw. halten. Institutionelle Anleger können dann deutlich größere Positionen aufbauen mit niedrigeren Finanzierungskosten. Ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass sie an einem Tag Apple kaufen und am nächsten Tag versuchen, sie 2% wieder zu erhöhen. Das sind teilweise marginale Summen. Nur, wenn permanent gehebelt wird, immer wieder diese kleinen prozentualen Gewinne, dann sorgt das natürlich nachher aufgrund dieses Hebels dafür, dass enorme Summen bewegt werden. Wenn der Repo-Markt dann unter Stress gerät, unter Druck gerät, das haben wir massiv im Jahr 2019 gesehen, dann sehen wir natürlich auch sehr schnell eine Kaskade nach unten. Ja, da ist im Repo-Markt sind dann die Zinsen auf 10% hochgeschossen. Und das heißt also, die Positionen müssen zwangsläufig innerhalb kürzester Zeit aufgelöst werden. Das führt dann auch zu diesen großen Kurslücken auf der Unterseite. Dieser Repo-Stress, den muss man immer im Auge behalten, der passiert sehr häufig. Das ist der Grund dafür, warum der Markt oft scheinbar überreagiert bei gewissen Nachrichten, weil diese Marktteilnehmer nicht sagen können, naja, zur Not, lass mich mal noch mal eine Woche abwarten. Deswegen ist immer die erste initiale Reaktion auf einen Krieg, auf eine Schließung einer wichtigen einer Seestraße wie der Straße von Hormuz oder die erste Reaktion ist immer diese heftige Kurslücke zur Unterseite. Und da sagen Privatanleger dann, naja, wenn jetzt die Institutionellen alle ihre Positionen auflösen, dann geht's wohl richtig abwärts. Und ehe man es sich versieht, ab der nächsten Woche erholen sich die Kurse schon wieder. Warum? Weil diese maximale Eskalation quasi mit einem festen Mechanismus eingepreist werden muss. Diese Repo-Positionen müssen aufgelöst werden. Das ist ein Zwang. Das ist, wenn ihr so wollt, immer eine Stufe vor Margin Call. Man kann nicht sagen, ich warte noch eine Woche. Deswegen diese deutlichen Reaktionen. Wenn sich das aber aufgelöst hat und dann aus der maximalen Eskalation eine schlechte Situation, aber für die Börse einpreisbare Situation geworden ist, dann kehrt wieder Ruhe in den Repo-Markt und es wird wieder begonnen, Positionen aufzubauen und dieses Kapital zu nutzen. Deswegen muss man sich immer die Zinssätze am Repo-Markt anschauen. Dann weiß man, ist da eigentlich echter Stress? Ist da nachhaltiger Stress? Oder hat der Markt gesagt, okay, we get it. Es ist schwierig gerade da, aber wir können das einpreisen. Deswegen sieht man im Übrigen auch, dass Gold und Krypto so schnell reagieren, obwohl man noch sagen würde, naja, aber hallo, von steigender Inflation oder sonst, davon profitiert doch zum Beispiel dann eher Gold. Heißt es ja. Tatsächlich ist die Korrelation überschaubar, aber nichtsdestotrotz. Und Krisenmetall, das klingt ja alles erstmal ein bisschen kontraintuitiv. Was hat Repo-Liquidität mit Gold zu tun? Alles. Denn Gold wird von institutionellen Anlegern sehr oft als alternativer monetärer Wert als Sicherheit gehalten. Es hat da nichts zu tun mit unserem physischen Vergraben, sondern da man Gold im Repo-Markt als Sicherheit halten kann, kann man es auch geben, um dafür die kurzen Kredite zu bekommen, diese Liquidität, diese Repo-Liquidität. Und wenn die reichlich ist, dann kann man mit diesem Wert auch sehr viel kaufen. Und wenn Repo-Liquidität dann knapp wird durch die erhöhten Zinsen, dann müssen sie sofort das Geld verkaufen. Deswegen verhält sich Gold manchmal völlig anders, als wir das erwarten würden, um diese Margin Calls, die dann sehr, sehr schnell kommen, zu bedienen. Diese statistische Korrelation ist übrigens ziemlich signifikant. Ja, das heißt, es gibt auch mal andere Phasen, aber man kann es sehen, sobald Repo-Stress entsteht, sinkt Gold. Immer als kurzfristigen Effekt zur Einordnung. Das gilt auch für Kryptowährungen zum Teil. Hier ist die Sensibilität sogar noch ein bisschen höher, denn auch der Kryptomarkt kurzfristig wird sehr häufig durch institutionellen Hebel finanziert. Was hat der 1. April damit zu tun? Es ist ein ganz konkreter Aspekt. Die Reform war schon vorher klar, aber wann und in welcher Geschwindigkeit Banken das umsetzen würden, das war unklar. Schaut euch mal selbst, ich habe heute ohne Bildschirm, oder ich blende euch hier einmal noch den S&P 500 Chart ein. Das Tief 30. oder sind wir am 30. schon gestiegen, ich habe es jetzt nicht vor Augen. Spätestens am 1. sind wir aber sehr deutlich gestiegen, am 1. April. War da jetzt alles okay im Iran und waren die Nachrichten so, dass man sagen konnte, ja, jetzt kann der Markt nur noch steigen? Nicht wirklich, oder? Was ist aber am 1. April passiert? Und ganz offensichtlich haben die Marktteilnehmer das sofort ausgenutzt. Am 1. April ist die sogenannte ISLR, also die Enhanced, ausgeweitete Supplementary Leverage Ratio eingetreten, eine regulatorische Kennzahl, die vorschreibt, wie viel Eigenkapital große Banken gegen ihre Bilanzsumme halten müssen. Und diese Kennzahl wurde nach der Finanzkrise sinnvollerweise eingeführt, einfach um die Banken stabiler zu machen, hat ja auch funktioniert. Das Problem, sie behandelt US-Staatsanleihen genauso Problem aus unserer Sicht als Anleger, wenn wir sagen, wir wollen nie wieder eine Finanzkrise, wäre es durchaus sinnvoll, das weiter so zu machen. Ist es aber nicht mehr so, das hat Trump schon im Wahlkampf gesagt. US-Staatsanleihen werden wie riskante Assets behandelt. Und das hat dazu geführt, dass Banken ihre Bilanzkapazität für Repo-Geschäfte eingeschränkt haben. Ja, weil einfach, du kannst wenn du ein riskantes Asset hast, dann kannst du für dieses riskante Asset weniger bekommen als für eine sichere Staatsanleihe. Und diese Reform mildert jetzt diese Forderung. Staatsanleihen werden also aus der Berechnungsbasis rausgenommen. Und was bedeutet das in der Praxis? Banken können dann mehr Repo-Geschäfte abwickeln, ohne mehr Eigenkapital vorhalten zu müssen. Ich weiß, dass jeder an dieser Stelle denkt, ja, aber damit ist es doch vorprogrammiert, dass, ja, irgendwann schon wahrscheinlich, also die Bankenwelt ist wieder ein Tick unsicherer geworden als vorher, ist aber heute nicht das Thema. Und wer in permanenter Angst nicht mehr investiert, weil er sagt, irgendwann kommt der große Bankencrash, wir werden Anzeichen bekommen, wir werden sie vorher bekommen und momentan sind sie eben nicht da. That's it. Die Bereitschaft also, um überhaupt im Repo-Markt zu fungieren, immer ja als Intermediär. Banken sind diejenigen, die das Kapital sich einerseits holen und auf der anderen Seite dann weitergeben. Die Schätzung für zusätzliche Kapazität, die damit in das System kommt, liegt so bei ungefähr 1 Billion US-Dollar. Also unsere Billion, 1 Trillion US-Dollar. Wie viel davon in dieser kurzen Zeit, in der der Markt jetzt auf neue Allzeithochs gestiegen ist, schon in den Markt geflossen ist, das können wir, wenn überhaupt, erst rückwirkend sagen. Es sieht aber davon aus, ja, dass ab 1. April gesagt hat, alle da standen und sagten, und das hole ich mir sofort. Ganz offensichtlich. Aber war auch irgendwo klar. War ja auch der Plan, ne? Das ist keine kleine Verschiebung. Das ist eine strukturelle Ausweitung des institutionellen Hebelpotenzials. Und weil Repo eben der stärkste Treiber für Gold, Krypto und auch für Aktien ist, lässt sich ein erheblicher Teil der Stärke, die diese Märkte in den vergangenen Wochen gezeigt haben, auch Bitcoin hat sich ja ein gutes Stück erholt, genau durch diesen Kanal erklären. Fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, inwieweit wir derzeit eine Lage haben, in der man sagen muss, grüne Ampel, kaufen, kaufen, kaufen oder eher Zentralbankliquidität ist stabil. Wir haben keinen aktiven Gegenwind, wir haben aber auch keinen aktiven Rückenwind. Das heißt, der strukturelle Boden für diesen Bullenmarkt, der ja durch dieses Allzeithoch bestätigt wurde, der ist nach wie vor intakt. Man könnte auf der anderen Seite sagen, man hat aber mehr erwartet. Man könnte positiver formulieren, unter diesem Aspekt ergibt sich hier auch noch reichlich zusätzliches Potenzial. Momentan neutral. Private Kreditschöpfung ist stabil. Wir haben hier keine Kontraktion. Da wird sehr gerne zum Beispiel etwas ins Feld geführt. Ich will es nicht zu groß machen. Ich kann nicht mit allen Irrtümern gleichzeitig aufräumen. Ja, die Amerikaner sind verschuldet bis über beide Ohren. Das stimmt so nicht. Die Kreditkartenschulden sind tatsächlich deutlich gestiegen. Kreditkartenschulden betreffen aber nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Das heißt, da ist es eher wichtig zu schauen, wie wird der Konsum sich entwickeln. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Kreditkartenschulden sich nicht bei denen anhäufen, die zu den obersten 10 oder 20% gehören. Und damit sind sie auch nicht am wichtigsten für den Konsum. Sie sind aber wofür sehr wichtig? Für eine Wahl. Deswegen erwarte ich, dass wir in den nächsten Monaten insbesondere in diese Richtung Geschenke sehen werden. Ob da jetzt $1,000 oder $3,000 einfach so per Scheck verteilt werden, um zu sagen, Trump sagt ja nicht wir, ich kümmere mich immer um euch, I don't know. Aber das ist etwas, was natürlich stattfinden kann, um diese private Kreditschöpfung zu unterstützen. Wir haben ansonsten keinen Einbruch bei der Kreditvergabe und die Grundlage für den Gewinnzyklus ist deshalb nach wie vor nicht gebrochen. Wir haben steigende Unternehmensgewinne. Und lass mich noch eins, wenn ich schon bei der Theorie bin, ich denke, die meisten, die sagen, ich wollte Kursziele, sind ja eh schon ausgestiegen. Dann lass mich eins noch sagen. Von der Begrifflichkeit her muss man hier einigermaßen sauber bleiben, um zu wissen, was im Hintergrund passiert. Wenn also 1.000-Dollar-Schecks versandt werden, so wie das ja passiert ist während Corona, dieses Helikopter-Money, dann wird immer davon gesprochen, dass Geld gedruckt wird und dann verschickt wird. Tatsächlich wäre es vermutlich viel schöner, wenn man das so machen könnte. Und ich will denen nicht zu nahe treten, in Simbabwe geht es vielleicht auch, aber in den USA geht das nicht. Das heißt also, die 1.000 Dollar, die verschenkt wurden, sind einfach 1.000 Dollar pro Einwohner mehr Schulden. Deswegen ist der Schuldenberg der USA so massiv gestiegen. Was wiederum dazu führt, dass die USA mehr Anleihen ausgeben müssen, was wiederum dazu führt, dass die USA jetzt viele dieser USA diese Anleihen refinanzieren müssen, was wiederum dafür spricht, dass die Zinsen kaum deutlich steigen können, wenn aufgrund von Marktkräften würde man sagen, doch können sie. Aber wer will heute behaupten, dass man Marktkräfte zur Not außer Kraft setzt, was wiederum denen die Inflation noch weiter anfeuern wird, weil natürlich dann das Vertrauen in diese Marktkräfte sinkt und insbesondere den USA auch nachhaltig schaden könnte als Finanzort. Denn für Unternehmen ist es auch nicht angenehm, wenn sie durchinflationiert werden. Währungseffekte und. Aber diese 1.000 Dollar sind kein Gelddrucken. Gelddrucken geht nur, also mehr Geld schaffen geht entweder durch private Kreditvergabe oder durch QE. Und QE bedeutet, dass die USA nicht versuchen, ihre Staatsanleihen an irgendwen zu verkaufen, sondern dass sie die über die Fed selbst zurückkaufen. Das sind die beiden Möglichkeiten des Gelddruckens. Nicht, dass man in den Keller geht, Dollarnoten rausholt und dann sie so unter die Leute bringt. So, und der dritte Punkt, Repo-Liquidität, ist derzeit im Ausbau, unterstützt durch diese neue Reform. Das ist strukturell positiv für Gold, Krypto und für alternative Anlagen. Und somit kann man sagen, das Gesamtbild der Liquidität ist derzeit konstruktiv. Es ist noch nicht eindeutig expansiv und ich möchte auch nicht einfach an dieser Stelle sagen, ja, deswegen kommt das alles noch. Das ist meine Erwartungshaltung. Die beruht allerdings auch zum Teil auf der Erwartung, dass die Politik in den USA sich so verhalten wird. Wenn das passiert, also gegen die wirtschaftlich aktuellen Ströme und die Inflation ist nun mal nach wie vor ein Thema, trotzdem die Zinsen niedrig zu halten oder zu senken, dann ist das vermutlich vorübergehend sehr bullisch für die Aktienmärkte, wird aber auch die nächste größere Korrektur dann praktisch unweigerlich nach sich ziehen. Vermutlich aber nicht für 2026, denn so etwas dauert. So, das war's für heute. Wer bis zum Schluss dran geblieben ist, ich danke euch ganz herzlich dafür. Aber manchmal ist es ja auch mal wichtig, sich genau darüber Gedanken zu machen und nicht zu sagen, ja, wichtig ist nun mal nur, ist auch wichtig, was über Twitter oder Truth Social kommt. Aber für die Märkte und für die Bewegung, das haben doch wohl die letzten Wochen gezeigt, ist das eindeutig sehr viel gewichtiger. So, wir hören uns hier wieder am Montag, dann mit einem aktuellen Thema. Natürlich. Macht's gut, bis dahin und ciao. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch jetzt die Zeit nehmt, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch über 5 Sterne und ein Abo. Wir hören uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, euer Lars.